Matthias, mein Name, ich bin der Pastor hier. Wow. Es gab schon einige Impulse jetzt heute Morgen und wenn du Gast bist hier, vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, dass so viele mitmachen. Ist aber eigentlich ein schönes Zeichen, wenn viele sich beteiligen. Wir glauben, dass jeder Mensch, der Gott in sich trägt, in der Lage ist, einen Teil von ihm zu erkennen und auch weiterzugeben. Und wir möchten euch hier ermutigen, Teil zu sein von einer größeren Sache, dass wir nicht nur schauen auf andere, die irgendwie was vorne bringen, sondern dass wir wissen, wir gehören alle zur Bühne des Lebens und wir finden dort alle unsere Aufgabe, unsere Verantwortung und möchten es auch teilen, sodass wir insgesamt ein großes Ganzes bilden können. Amen. So, schön, dass ihr da seid und wir gemeinsam ein neues Jahr starten. Und das Thema war nicht bekannt, aber wir merken gleich oder werden gleich sehen, dass dort einiges in die Richtung schon geht. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit unserem Aushilfsbeamer. Vielleicht kann irgendeine Aushilfe kurz mal kommen und mir aushelfen. Wo ist okay? Ach so, okay. Letztes Jahr ist unser Beamer vor die Hunde gegangen. Andi, kommst du einfach nochmal? Dann kann ich hier weitermachen. Es reicht schon, wenn er aufsteht. Vielen Dank. Das sind die besten Techniker, die wir haben. Das ist der Anspruch fürs neue Jahr. Vielen Dank. Wir haben eine letzte Themenreihe. Wir haben letztens eine Themenreihe gestartet, die in diesem Jahr weitergeführt wird. Und das ist das Überlebenspaket. Das ist ein bekannter Begriff. Es geht natürlich nicht nur ums Überleben. Das Leben ist mehr als Überleben. Aber manchmal fühlt es sich vielleicht so an. Und wir haben angefangen, in einem Rucksack, den ihr hier vorne seht, Dinge zu packen, die mit zu dem Wichtigsten gehören, was wir glauben. Und es ist zu ergänzen, was das Leben bieten muss, damit wir hier nicht nur irgendwie durchkommen, sondern gut durchkommen durch eine Zeit, die manchmal so und manchmal so ist. Wir glauben, dass es wesentliche Dinge gibt, auf die wir uns auch einigen müssen, weil ihr wisst das alle, wenn wir zu viele Themen in den Fokus nehmen, dann werden wir irgendwann auseinanderdriften. Wir brauchen irgendwie was Essentielles, was uns alle verbindet. Und das wollen wir gemeinsam in einen Rucksack packen. So, wenn du möchtest, mach gerne mit. Wir haben hier schon ein paar Themen drin. Auf der Homepage kann man das nachlesen und nachhören. Ich möchte heute nochmal in einen Teil 2 reingehen, und zwar meine Berufung und die Werke Gottes, Teil 2. Das halten wir auch für ein wesentliches Element im christlichen Glauben und das muss unbedingt mit dabei sein. Also zu wissen, wozu bin ich berufen? Also was ist meine Berufung, mein Hauptsinn? Warum bin ich hier? Und nicht nur allgemein, sondern ganz spezifisch auch auf mein Leben angepasst. Und das, was da auch drin steckt, ist die Werke Gottes, weil die Berufung, die Gott uns jedem gibt, hat auch zu tun mit dem, was er vorbereitet hat. Und da möchten wir heute so ein bisschen in diese Sache hineingehen. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Sehr spannender, auch bekannter Text. Und dort gehen wir heute mal rein. Am Anfang des Jahres nimmt man sich gerne etwas vor. Wer von euch ist auf diesen Trick schon wieder reingefallen? Wer hat sich was vorgenommen? Willst du es teilen oder ist es zu privat? Ja. Okay, aber sei nicht zu streng mit dir. Okay, die Gnade ist immer noch drüber. Wer möchte abnehmen? Wer hat sich das vorgenommen? Ja. Wer hat sich vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen dieses Jahr? Um dann nach 4 Wochen festzustellen, Mann, ich war ja nur einmal da. Mist, das Abo, ganz schön teuer und ich muss hier wieder raus. Es ist nicht schlecht, sich etwas vorzunehmen und ich denke, wir haben einen guten Zeitpunkt. Und es ist auch gut, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen und uns gemeinsam Dinge vornehmen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir in diesem Jahr noch viel stärker an diesen gemeinsamen Veranstaltungen unsere Einheit zeigen, dass wir wirklich auch da sind, präsent sind, weil es eine Bedeutung hat. Wir machen das hier nicht aus Spaß, auch darf es Spaß machen, aber wir machen es, weil einem größeren Sinn hintersteckt. Und wir möchten gemeinsam als Gemeinschaft nach vorne blicken, uns etwas vornehmen, auch gemeinsam hören, was hat Gott für uns oder auch für mich persönlich für dieses Jahr gesetzt. Und es ist sehr wichtig, weil wer kein Ziel hat oder sich kein Ziel setzt, Wer keiner Berufung folgt, der wird irgendwo umherirren und in dem Strom dieser Welt irgendwo vor die Hunde gehen oder auch sonst wo. So möchten wir ermutigen, wir brauchen ganz dringend Vision, wir brauchen ganz dringend Berufung und Offenbarung. Das steckt da drin, das hatten wir letztes Jahr in dem Teil 1 schon gemacht. Es ist eine Offenbarung von Gott, die wir brauchen, um zu wissen, wohin es geht. Und wir brauchen immer wieder, jedes Jahr und auch für verschiedene Lebensbereiche, eine neue Offenbarung von Gott. Was sagst du mir ganz persönlich für diesen Lebensbereich? Was hast du für mich? Was macht Sinn? Was ist eine ganz spezifische Richtung, die du mir geben möchtest? Und wenn wir diese Offenbarung nicht erleben, dann werden wir viel zu allgemein leben. Und wer mag schon allgemein sein? Unsere Gesellschaft ist super individuell und wir dürfen es auch sein. Und dazu gehört, dass wir uns von Gott ganz individuell offenbaren lassen, was ist dein Satz für mich dieses Jahr? Ich weiß, dass einige schon Sätze bekommen haben, ne? Auch zwei Wörter oder Überschriften. Und das ist das Thema. Lasst uns heute empfangen, für uns selbst, aber auch für uns als Gemeinschaft, was sind Sätze, Schwerpunkte, Themen oder auch Menschengruppen, denen wir dieses Jahr folgen möchten. Und es hat ganz arg zu tun mit dem, was Gott vorbereitet hat. Und das ist unser Abschnitt hier im Epheser 2, Vers 10. Der Epheserbrief ist geschrieben an Gläubige, an Christen. Und wir wissen ja, dass es so ein bisschen auch ein Thema ist. Man nennt sich selbst Christ. Keiner weiß, ob das stimmt, aber du musst es schon von dir wissen. Und dieser Brief ist geschrieben an alle, die sich Christen nennen und es sind. Und wahrscheinlich ist es auch an mehrere Gemeinden geschrieben, sodass man wissen kann, es ist allgemeingültig. Wir nehmen das mal ein bisschen auseinander hier im Epheser. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und jetzt liegt es an uns, dass wir das ausführen. Bevor wir hier reingehen, die Leute, die sehr freiheitsliebend sind, spüren die vielleicht ein bisschen eine Enge jetzt, sagen, oh, da wurde schon alles vorbereitet, da ist schon ein Weg vorgemacht, muss ich mich da jetzt dran halten? Gibt es jemanden, der so spürt oder so fühlt? Andere, die mehr Regeln wollen, die fühlen sich da drin vielleicht wohl. Egal, wie du dich hier fühlst, es ist für beide Menschentypen ein Geschenk, so lass dich drauf ein. Und es ist definitiv ein sehr breites Feld an Möglichkeiten. Interessant ist, wozu geschaffen? Was ist das für ein Werk? Das Wort Poema, kennt vielleicht der ein oder andere auch aus einem Lobpreislied, ist hier gemeint im Griechischen. Das heißt also, wir hier sind Menschen angesprochen, die sich mit Christus verbunden haben, sind sein Werk, eine Neuschöpfung. Es geht hier also darum, dass etwas Neues geschaffen wurde in dir durch Christus. Und das macht das ganze Thema auf. In Christus leben, sich in Christus verstehen und sehen. Und das ist natürlich nochmal ein riesen extra Thema und Predigt, einfach nur hier zur Orientierung. Es hat in diesem Abschnitt ganz allererst damit zu tun, dass wir wissen und auch verstehen, es ist ein neues Leben möglich in Verbindung mit Christus. Und das bedeutet, dass Christus in dich hineinkommt, wenn du das möchtest, und mit dir eine neue Einheit bildet. Und alles, was Christus betrifft, betrifft jetzt auch dich. So kannst du es ungefähr verstehen, ich kann das jetzt nur anreißen. Das bedeutet aber, die Neuschöpfung und das Neue versteht sich dadurch, dass du durch eine neue Brille siehst. Dass du dich selbst durch die Brille von Christus siehst. Das heißt also, durch ihn dich selbst siehst. Alles, was er hat und ihm gehört und alles, was er ist, steht dir auch zur Verfügung. Das ist die Neuschöpfung und das muss man erstmal begreifen. Und das darf man auch begreifen. Das heißt also, wenn dich dein Ehemann wieder mal ruft, Kunigunde oder ich weiß nicht, wie er so heißt, darfst du immer wissen, er sieht dich durch Christus und Kunigunde. Das heißt also, dein neues Ich, die neue Schöpfung ist eine geistliche Schöpfung, die sich aber irdisch zeigt. Das heißt, in dir ist etwas Neues geschaffen in Kombination mit Christus. Du darfst dich nie mehr ohne ihn sehen. Wenn Menschen dich sehen, ganz bloß und nackt auf dich reduziert, auf das, was du kannst und nicht kannst, ist es nicht der Neuschöpfung entsprechend, sondern du darfst dich immer, wenn du angesprochen bist, in Verbindung mit Christus verstehen. Du bist nie mehr allein angesprochen. Verstehst du? Das heißt also, niemand kann mehr dich anklagen, ohne dass Christus dabei eine Rolle spielt. Niemand kann dich mehr loben oder auch beleidigen, ohne dass Christus da auch irgendwo mit drin ist. Und das verändert die ganze Angelegenheit. Amen. Die Neuschöpfung definiert sich dadurch, dass es etwas Neues, jemand Neues in dir, mit dir ist. Das heißt also, du bist niemals allein, faktisch niemals allein. Und wenn dich die ganzen Menschen dieser Erde verlassen, Jesus wurde auch verlassen von allen, bis auf die letzten Jünger, die dann gesagt haben, ja, wo sollen wir denn hin? Hatten keine Alternative, sind sie geblieben. Aber Jesus wurde auch verlassen, war aber niemals allein. Und auch du, egal wer dich verlässt, darfst dich in der Neuschöpfung, Poema, das neue Werk, sehen, dass du immer in Zusammenhang mit Christus angesprochen bist. In Gutem wie in Schlechtem. Und das verändert so einiges. Und das ist die Grundlage, auf dem dieses ganze Ding hier, Thema steht, geschaffen zu guten Werken. Und es ist natürlich die große Frage, wozu sind wir geschaffen zu werken? Und das ist die schöne Balance und Spannung in unserem ganzen Thema. Die Gnade ist natürlich ausschlaggebend. Und wenn man dieses Kapitel liest, liest man erstmal ganz viel von Gnade. Und dann kommt es aber trotzdem zu dem Thema Werke. Und wir müssen hineinschauen, was ist hier gemeint. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir werden niemals gerecht vor Gott durch Werke, aber wir werden niemals ohne Werke leben können. Und diese Spannung hat unsere Kirche oft nicht hingekriegt. Entweder definieren wir uns durch Werke oder wir sind völlig in der Gnade. Man wollte da immer links und rechts. Aber die Wahrheit ist, dass es auch wieder beides ist. Wir können nur durch Gnade vor Gott gerecht sein. Aber ein echter Glaube, der keine Werke hat, ist kein Glauben. Und deswegen möchten wir euch einladen, die Spannung zu halten. Es ist ausschlaggebend die Gnade, warum du überhaupt Christus erkennst, warum du überhaupt den Vater irgendwie erkennst und dich mit ihm verbindest. Das ist Gnade, das hast du nicht von dir geschafft, das kannst du nicht. Aber wenn du dann darauf antwortest und diese Gnade in Anspruch nimmst, folgen daraus gute Werke. Es muss sogar so sein. Und deswegen lade ich dich ein, einfach hier in der Spannung zu schauen, wo stehst du eigentlich? Bist du jemand, der die Gnade schon angenommen hat? Bist du jemand, der aus der Gnade heraus Werke tut? Oder bist du irgendwo in diesem Szenario rechts oder links runtergefallen? Und ich möchte euch einladen, dass wir in diese Spannung kommen. Nur aus Gnade sind wir überhaupt in der Lage, zu Gott zu finden. Aber dann müssen automatisch gute Werke mit dabei sein. Was sind das für Werke und was ist das für Gut? Und es ist eine Anspielung auf Wiedergeburt. Es ist eine Anspielung auf Agathos, das griechische Wort, tüchtig, brauchbar, gütig. Und das Interessante ist, dass dieses Gut, also dieses gute Werk, meint wesenhaft gut, aber nicht notwendig zum Vorteil anderer. Das heißt also, dieses gute Tun ist nicht notwendig, damit du irgendwie besser dastehst oder weniger gut, sondern das ist einfach unabhängig davon. Es ist nicht notwendig zum Vorteil anderer. Das heißt also, diese guten Werke haben nichts damit zu tun, dich als Person aufzuwerten oder abzuwerten, sondern diese guten Werke entspringen einfach aus dem Wesen Gottes, einfach aus dem Herzen Gottes, aus der Gnade Gottes. Und das ist wichtig für uns, dass wir hier an dieser Stelle nicht gleich falsch abbiegen. Wenn im Glauben und in der Bibel von guten Werken die Rede ist, dann sind das Werke, die nicht deine Person und Stellung verändern sollen oder beeinflussen, sondern es sind Werke, die einfach entspringen aus dem Herzen des Glaubens, die einfach mit dazugehören aus Gottes Wesen. Habt ihr das? Das heißt also, ein Christ, der nach dem richtigen Rezept lebt, ist voller Gnade und deshalb tut er Gutes. Ein Christ nach dem neuen Bund ist voller Gnade und deshalb tut er Gutes. Seine Position und Stellung ändert sich deshalb nicht, aber weil er eine Stellung vor Gott hat, kann er Dinge tun, die gut sind. Habt ihr das? Man muss es so oft hören, bis im Gehirn ein Okay geht und sagt, ja, hab's verstanden. Das muss man immer wieder hören, es ist so wichtig. Und es ist beides miteinander. Und das Schöne ist, Im Epheser 2, Vers 10 wird uns das hier nochmal richtig auf den Punkt gebracht. Es ist eine Neuschöpfung für die, die sich mit Christus verbunden haben. Das heißt, wenn du ein inneres und äußeres Ja gefunden hast zu diesem Gott und dem folgen möchtest und eine Verbindung stattgefunden hat, dann redet die Bibel auch von einer Wiedergeburt, was ein Riesenthema ist. Das bedeutet eine Neuschöpfung in dir drin, die dich in eine ganz neue Ausgangslage bringt, nämlich, dass du ein Leben führen kannst voller Werke, die gut sind, die aber nichts mit deiner Stellung zu tun haben. Und das ist ein Privileg, ein Mensch, der weiß, ich bin etwas Neues und ich kann Dinge tun, die gut sind, aber es ist unabhängig von meinem Wert. Der nächste Aspekt hier ist, dass diese Werke vorbereitet sind, damit wir in ihnen wandeln. Und das ist das ganze Thema geistlicher Lebenswandel. Und das ist natürlich spannend, wie lebt man denn einen geistlichen Lebensstil? Auch das ist nochmal eine eigene Predigt. Und das ist das Opfer des Predigers, dass er in seiner Predigt feststellt, dass eigentlich jeder Punkt nochmal einen Unterpunkt hat und nochmal ein eigenes Thema. Und die Herausforderung ist, dann nicht zu eskalieren und auf den Punkt zu kommen, um euch aber anzustoßen. Und das ist das, was die Bibel tut. Die Bibel wird uns immer wieder eröffnen, hey, es gibt noch ein weiteres Feld, noch ein neues Thema. Und das ist der Hunger, den wir Prediger in uns und euch wecken müssen, ihr Lieben. Wir reißen das Ding an und stellen fest, es gibt noch so viele weitere Tiefen und Tiefen in diesen Themen. Und es soll euch Hunger machen, dass wir sagen, wir müssen mehr da drin graben. Wir wollen in diesem Jahr noch mehr davon erfahren. Und das ist nur der Anstoß hier. Und der wirklich mit Christus verbunden ist, wird hier weitergehen und weitermachen. Es dreht sich also hier um vorbereitete Werke, damit Menschen, die dem folgen, darin wandeln können. Und das ist natürlich spannend. Was hat Gott denn da vorbereitet an Dingen und wie wandle ich da drin? Das wäre jetzt so der Schluss, das Finale, die Anwendung. Da werden wir auch gleich nochmal richtig praktisch werden und ich möchte dann auch euch einladen, nachher zu erzählen und zu zeigen, wie lebe ich das, wie erlebe ich das. Wie stoße ich auf Werke Gottes und wie passiert das in meinem Leben ganz praktisch? So seid jetzt schon mal vorbereitet, nachher mit ans Mikrofon zu kommen, weil wir müssen das gemeinsam lösen, dieses Thema. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Dieses Thema ist gebettet in der Gnade. Das heißt also, es geht von der Gnade aus und es geht von einer Neuschöpfung aus. Von etwas Neuem, was in dir drin passiert ist, du darfst dich jetzt nur noch in Verbindung mit Christus sehen, nie mehr allein. Und dadurch hast du Zugang zu guten Werken, die aber nicht deine Person abhängig machen in der Stellung, sondern unabhängig davon. Und drittens, offensichtlich hat Gott etwas vorbereitet, das wir nur noch entdecken müssen und darin wandeln. Und das ist der letzte Punkt hier. Was bedeutet das? Hat Gott jetzt alles, was irgendwie zu tun ist, schon gemacht? Was müssen wir denn dann noch erfinden? Können wir noch was Neues erfinden oder machen wir jetzt nur etwas nach? Was betrifft das? Den ganzen Alltag, jede einzelne Situation. Und das Schöne ist, wir reden normalerweise von einem schmalen Weg. Ja? Und das ist auch richtig. Zu Christus hin ist es ein schmaler Weg, weil es nur eine Wahrheit gibt. Aber wenn du dann bei Christus bist, öffnet sich ein breiter Weg von Möglichkeiten. Und das ist das Thema hier. Gott hat alles an Möglichkeiten und Werken und Aufgaben schon gelegt, die irgendein Mensch in seiner unersättlichen Kreativität nur tun könnte. Das heißt also, alles, was uns einfallen könnte in jedem Bereich, in jeder Lage, was aber in Gottes Willen ist, ist schon da, existent. Und das Spannende ist, dass wir darauf stoßen und es entdecken und dann darin leben. Und das ist die Herausforderung. Gott engt uns hier nicht ein, sondern er gibt uns ein riesengroßes Spielfeld von seinen Möglichkeiten. In sämtlichen Lebenssituationen von uns, in denen wir so oder so reagieren könnten, aber stets in seinem Willen. Und das bedeutet, Gott lädt uns ein, auf einem riesengroßen Spielfeld im Alltag auf seine Werke zuzugreifen, die aber aus derselben Quelle entspringen. einer guten. Habt ihr das? Das bedeutet, in jeder täglichen Lebenssituation ist es möglich, auf Gottes Art und Weise zu handeln, auch wenn es verschiedene Möglichkeiten sind. Wir müssen das aber unterscheiden von dem schmalen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit hin zu Christus. Johannes 14, Vers 6, es gibt nur einen, der hin zum Vater in den Himmel führt. Das ist Jesus Christus. Aber wenn du bei ihm angekommen bist, dann heißt es nicht, es gibt nur noch eine einzige Frau für dich auf diesem Planeten. Das wäre schwierig, weil wenn die stirbt, dann hast du keine Möglichkeit. Wenn die sich für jemand anderes entscheidet, hast du auch Pech gehabt. Wenn du irgendeiner hier einen Fehler macht in dem System, dann haben wir alle Pech gehabt. Und das ist nicht Gott. Gott bietet ein ganz breites Feld an Taten, an Aufgaben, an Ausführungen, an Möglichkeiten, an To-Dos, die alle derselben Quelle entspringen, einer guten Quelle. Und er lädt dich ein, in deiner Individualität auf diese Werke zu stoßen und sie in seinem Namen zu tun. Ist auch ein bisschen kompliziert oder auch einfach, ich weiß nicht. Je nachdem, wie du denkst. Und ich möchte euch einladen, das ist ein Thema, das muss man praktisch machen. Da muss man praktisch drüber reden. Man muss praktische Erfahrungen sammeln. Deswegen mache ich euch Hunger hier, teilt das, forscht danach. Denn das ist, was es genau ist. Ich gebe zum Schluss nur noch eine Anwendung. Was sind Punkte, die hier zentral sind? Es geht grundsätzlich darum, zu erkennen, dass Gnade grundlegend ist. Und ich muss diese erkennen und auch annehmen. Das heißt also in diesem ganzen Thema, was tun wir dieses Jahr, was tun wir heute, was tue ich jetzt, hat erstmal damit zu tun, lebe ich überhaupt in der Gnade. Das heißt also, wenn du religiös geprägt bist, ist die erste Frage, was kann ich tun? Richtig? Aber Gott sagt, seid nicht religiös, sondern seid auf eine richtige Art fromm, versteht erstmal, lebe in der Gnade. Das ist der erste Punkt. Das heißt also, die erste Frage an dich und mich ist, lebe ich grundsätzlich überhaupt in der Gnade? Und auch die, die schon lange in Christus sind, bedeutet, lebe ich auch mit dem Bewusstsein täglich, dass mein Leben Gnade ist, dass die Verbindung Gnade ist? Lebe ich da drin? Und das heißt also, die auch schon länger hier dabei sind, die dürfen das nicht gleich abfrühstücken und sagen, ja, habe ich schon mal, sondern auch das ist ein tägliches Bewusstsein, habe ich verstanden, dass das allererste Gnade ist, ich danke, dass ich hier bin, ich danke, dass ich atme, ich danke, dass ich eine Chance hatte, dich kennenzulernen, ich danke, dass ich es verstanden habe, dass es dich gibt, das ist die Grundlage aller guten Taten. Wer sich als erstes morgens die Frage stellt, was kann ich heute tun, der liegt falsch. Die erste Frage ist, in wem oder was lebe und bin ich? Und dann kommen direkt die nächsten Werke, richtig? Die Reihenfolge ist wichtig. Also wenn du hier sitzt und sagst, diese grundsätzliche Gnade der Versöhnung Gottes habe ich noch nie so richtig angenommen, dann ist das für dich der erste Schritt. Und wenn du hier sitzt und sagst, die Gnade habe ich schon angenommen, dann musst du dir fragen, lebe ich in einem täglichen Bewusstsein, dass das die Nummer eins ist? Denn das ist wichtig für alle weiteren Schritte. Nächster Schritt ist wiedergeboren sein. Und das ist natürlich super spannend. Schade, dass ein paar Jugendliche heute nicht da sind. Die fragen mich dauernd, Matze, woran kann ich erkennen, wer wiedergeboren ist? Ja, die wollen das prüfen, die wollen das sehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt also, in diesem ganzen Thema der guten Werke spielt also die Gnade und das Wiedergeborensein eine erste Rolle. Wiedergeboren sein ist ein riesiges Thema, es ist ein riesen Begriff, aber es meint das, was wir vorhin gelesen haben, dass wenn du es zulässt, mit Christus verbunden wirst, eine Neuschöpfung in dir entsteht. Und dann darfst du dich auch nur noch in Zusammenhang mit Christus sehen und verstehen. Das ist die Neuschöpfung. Und wie kann ich denn jetzt prüfen, ob ich wiedergeboren bin? Spannendes Thema. Kann es jemand anders prüfen? Das ist das, was ihr mal fragt. Kann ich über jemand anderen sagen, er ist wiedergeboren? Ne? Das ist eine gefährliche Angelegenheit, aber schließlich wollen wir es ja doch wissen und ich möchte hier eine Orientierung geben. Und was ist das wiedergeboren? Ich würde sagen, einmal Heilsgewissheit und geistliche Frucht. Also ein Mensch, der wiedergeboren ist, also eine Neuschöpfung in sich hat, muss eine Gewissheit des Heils in sich tragen. Das heißt also, du zweifelst nicht mehr an dem Himmel, du zweifelst nicht an deiner Rettung, du zweifelst auch nicht an Gottes Gegenwart, so ganz grundsätzlich. Und das würde ich als ein Zeichen ansehen für Wiedergeburt. Ich bin mir zutiefst sicher, dass ich gerettet bin. Ich bin mir zutiefst sicher, dass ich in den Himmel kommen werde. Ich bin mir zutiefst sicher, dass ich Frieden mit Gott habe, auch wenn ich morgen Mist baue. Diese Gewissheit muss in dir leben, wenn du wiedergeboren bist. Amen. Das ist die Gewissheit in dir. Und das Zweite ist, es braucht auch was nach außen hin. Das heißt also, geistliche Frucht wäre für mich hier das zweite Ding. Jemand, der wissen will, ob er wirklich wiedergeboren ist, braucht Heilsgewissheit und geistliche Frucht. Es muss irgendetwas an Frucht herauskommen, an geistlicher Frucht, an Ergebnis in deinem Charakter oder auch in deinem ganzen Lebenswandel oder in dem, wie du mit Menschen umgehst. Irgendeine geistliche Frucht, also etwas, was von Gott gedacht ist, muss als Ergebnis in deinem Leben doch irgendwie sichtbar werden. Amen. Wenn das nicht der Fall ist, dann will ich nicht gleich sagen, du bist nicht wiedergeboren, aber dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir hier drauf schauen. Und das ist wichtig für unser Thema der Werke, weil es das der Anfang ist von all dem. Das heißt also, check mal, bin ich denn wirklich wiedergeboren? Ja? Habe ich Gewissheit des Heils? Und gibt es in meinem Leben tatsächliche Früchte zu erkennen, wo ich sage, hey, da hat jemand anderes an mir etwas verändert. Ich bin nicht mehr so, wie ich früher war in der und der Sache. Mein Charakter, meine Tätigkeiten, meine Liebe für andere, da hat sich tatsächlich was verändert. Und wenn das der Fall ist, nicht in Perfektion, sondern in Teilen, dann darfst du dir gewiss sein. Das nächste ist, nach Gottes Willen, Herz und Werk fragen wollen. In diesem ganzen Thema der Werke Gottes braucht es Menschen, die einfach immer wieder nach Gottes Herz und seinem Willen fragen. In der Bibel ist ganz viel geschrieben davon, seinen Willen zu tun, aber es geht in der ersten Linie mal darum, dass Menschen überhaupt seinen Willen wissen wollen. Also machen wir es nicht so kompliziert, sondern sei ein Mensch, der wissen will, was Gott wichtig ist. Amen. Machen wir es doch einfach. Sei ein Mensch, der wissen will, was in Gottes Herz so los ist. Für diese Menschheit, für dieses Land, für mich, für meine Familie. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis für die guten Werke, die dann auch irgendwann kommen, dass wir wissen wollen, was will eigentlich Gott. Und das ist so wichtig auch für uns am Anfang des Jahres. Wir wollen uns Zeit nehmen, in diesen ersten Wochen zu hören, was will eigentlich er für uns, für unser Land, für unsere Region, Gegend. Und das ist so zentral wichtig für die Werke. Die Leute, die schnell losrennen wollen und Werke tun wollen, müssen diese drei Punkte berücksichtigen. Und die Leute, die immer zu lange warten, die können ein bisschen Gas geben in diesen drei Punkten. Aber schließlich treffen wir uns wieder auf derselben Ebene. Amen. Auf demselben Spielfeld der Möglichkeiten Gottes. Amen. Aber es ist so notwendig, dass die Voraussetzungen bei uns allen getätigt sind. Sei ein Mensch, der wirklich wissen will, was in Gottes Herz los ist. Hast du schon mal so gebetet und gefragt, Gott, teile mir dein Herz. Ich weiß die Bibelstelle gerade nicht auswendig, aber es gibt eine Stelle, die sagt, Gott erforscht nicht nur dein Herz, sondern er hat eine Pipeline gelegt, wo du auch sein Herz erforschen kannst. Vielleicht weiß jemand die Stelle, Korinther oder ich weiß gar nicht. Gott hat nicht nur ein Drängen, dein Herz zu erforschen, sondern er hat ein Drängen gelegt, dass du auch sein Herz erforschen darfst, mit dem, was ihm wichtig ist. Und das Schöne ist, wer mal in Gottes Herz hineingeschaut hat, wer seine Tränen geweint hat, seinen Schmerz gespürt hat und seine Freude für Menschen gefühlt hat, der weiß, was er tun muss. Amen. Wer Gottes Herz gespürt hat, der weiß, was zu tun ist. Amen. Und das ist genau das Thema. Werde ein Mensch, der das Herz Gottes bestürmt, kennenlernt, danach forscht und sich nicht zu fromm ist, Gott so persönlich zu begegnen. Amen. Werde mal richtig aufdringlich in Gottes Herz. Sei mal richtig unverschämt. Ja. An alle, die so stark erzogen sind hier, sei mal richtig unverschämt, auf Gottes Herz reinzugehen und nachzuhaken und über alle Grenzen dort zu gehen. Er hat ein großes Herz mit großen Möglichkeiten. Und das ist das Thema der Werke. Wer Gottes Herz erforscht und erkundet hat, der wird wissen, was zu tun ist. Und nächster Punkt, eine tägliche Haltung und Bereitschaft dazu einzunehmen. Das heißt also, wenn es um die Werke Gottes geht, die vorbereitet sind, hat es damit zu tun, dass ich auch täglich in dieser Erwartung und Haltung stehe und Bereitschaft stehe. Und was bedeutet das ganz praktisch? Dass ich, wenn ich morgens oder wann auch immer du aufstehst, in mir drin eine Haltung entwickle, was liegt dir auf dem Herzen heute? Es ist eine grundsätzliche Haltung, die ich heute habe und auch eine Bereitschaft. Und ich möchte euch kurz teilen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, was mich oft abgehalten hat, diese Haltung zu entwickeln, ist, weil ich manchmal nicht genau wusste, sind denn seine Werke auch was für mich? Also wenn ich nach den Werken Gottes frage, gehe ich denn dabei unter? Und dann konnte ich erkennen, dass Gott mir sagte, in meinen Werken bist auch du eingeschlossen. Das heißt also, jemand, der morgens jeden Tag die Bereitschaft hat, sich auf Gottes Werke einzulassen, darf wissen, dass auch du in diesen Werken eingeschlossen bist. Du kommst auch nicht zu kurz, weil Gottes Gnade wirkt immer so, sie geht erst durch dich und dann durch dich zu anderen. Amen. Das heißt also, wenn du ein Werk Gottes verfolgst, kannst du davon ausgehen, dass du vorher inklusive bist. Und das hilft. Amen. Das hilft, weil Gott dich nicht vergisst, wenn er an andere denkt. Wenn Gott an andere denkt, dann denkt er auch erst an dich. Und so ist an jeden gedacht. Und das ist unser Gott. Er tut Dinge durch dich und vorher hat er es an dir getan. Das heißt also, wir brauchen eine tägliche Haltung und auch Bereitschaft für seine Werke. Und das bedeutet, dass wir dringendst aufräumen müssen mit unseren schrägen Gottesbildern, mit unseren falschen Gottesbildern, mit einseitigen Gottesbildern, mit unseren Ängsten. Wenn du in all diesen Schritten hier Ängste bemerkst oder irgendwelche komischen Gedanken kommen, dann müssen wir damit aufräumen, damit wir in diesem Thema nicht hängen bleiben. Letzter Punkt ist hier, auf die Werke Gottes stoßen, sich einbeziehen lassen und es dann zu einer Lebenskultur machen. Das ist das große Finale. Ein Mensch, der die Dinge Gottes zu seiner Lebenskultur gemacht hat, der ist exzellent aufgestellt, weil diese Dinge dann fast automatisch laufen. Ihr wisst, dass Kultur ist das Tiefste, was ein Mensch und eine Gesellschaft haben kann. Und wenn etwas in diese Kultur eingedrungen ist, dann bleibt es über Generationen. Amen. Und das heißt also, wenn wir es schaffen, dass wir diese Punkte berücksichtigen und ganz ehrlich in uns einweben, dann wird das und daraus eine Lebenskultur. Und dann werden diese Dinge, das Anliegen Gottes und auch seine Werke Gottes, werden fast automatisch aus deinem Leben heraus fließen. Du wirst fast automatisch schon so denken, wenn du aufstehst morgens. Und das ist eine kurze Anwendung hier. Wir müssen also grundsätzlich Gnade erkennen und annehmen. Und ich möchte nochmal hier aufrufen, das ist auch etwas für Menschen, die schon lange Christen sind, weil es geht um ein Bewusstsein der Gnade. Von wem kommt was? Und eine dankbare Haltung und eine es ist nichts unmöglich Haltung, die hier raus entspringt. Jemand, der die Gnade erkennt in seinem täglichen Leben, der weiß, es ist nichts unmöglich, was mich heute erwartet. Es ist nichts unmöglich. Und das ist so wichtig in einem Leben, wo wir viele Herausforderungen haben und viele Begrenzungen auf den Tisch kriegen. Und ein Mensch, der in Gnade sich bewusst ist, weiß, durch die Gnade ist mir alles möglich. Warum? Weil ich bin mit Christus verbunden, eine neue Schöpfung. Und deshalb kann ich jedes Problem meines Lebens nur noch in Verbindung mit Christus sehen. Nicht mehr alleine. Und welches Problem hat Christus auf dieser Erde nicht gelöst? Und deshalb ist alles möglich. Und das ist eine Spannung des Lebens. Wir erleben Begrenzungen und trotzdem können wir gleichzeitig erkennen, dass uns alles möglich ist, wenn wir in Christus verstehen zu leben. Wiedergeboren zu sein ist ein wichtiges Checkmerkmal. Sei nicht nur jemand, der den Glauben gut findet, sei nicht nur jemand, der das richtig findet, sei nicht jemand, der das alles kennt, auch der Teufel kennt das alles. Sei besser als der Teufel, mein Gott. Sei wiedergeboren. Wiedergeboren ist der letzte Schritt zum neuen Leben. Der wirkliche Schritt, wo man sagt, ich werde das von innen und außen auch bekennen, Gott ist mein Herr. Und ich möchte es ein paar Leute hier ansprechen, die vielleicht in der Situation stecken. Ich finde das gut, ich profitiere davon, ich habe auch schon mal gebetet, aber sei wiedergeboren. Das bedeutet, mach einen komplett Neuanfang, indem du dich verbinden lässt mit Christus. Das ist notwendig. Und wenn das dich betrifft, dann mach heute die ganze Sache. Wir werden nachher Gebet dafür anbieten. Finde es nicht nur gut, sondern mach es zu deinem. Wisse nicht nur darüber Bescheid, sondern sei es. Amen. Und dann frage nach Gottes Willen, nach Gottes Herz, nach seinen Werken. Fang an, jemand zu sein, der sich interessiert für Gottes Herz, der sich interessiert. Und das bedeutet, dass wir hinhören, dass wir nachfragen, dass wir nicht immer nur über uns reden, sondern mal über ihn reden, mit ihm reden, zuhören, stille sind. Dass wir forschen und suchen nach dem, was sein Herz eigentlich betrifft, wie sein Herz funktioniert, für wen sein Herz schlägt, wie es sich anfühlt, wenn Gott weint über Menschen, wie es sich anfühlt, wenn Gott neue Entscheidungen trifft über den Heilsplan und den Menschheitsplan. Werde dort Experte und du wirst sehen, daraus entspringen Werke, weil du weißt, was zu tun ist. Erkenne die Liebe Gottes Herzens und du weißt, was zu tun ist. Amen. Das nächste ist, das zu einer täglichen Haltung zu machen. Und das letzte ist, stoße auf die Werke Gottes und lass dich einbeziehen und mach es zu einer Lebenskultur. Das ist die Komplettanwendung von diesem Text und das muss man sich fotografieren, weil sonst vergisst du es. Und jetzt lass uns nochmal in den Schluss hineingehen. Wie lässt man sich einbeziehen in Gottes Werke? Und jetzt könnt ihr wirklich auch kommen ans Mikrofon und teilen, wie passiert sowas? Und ich fange kurz an und dann übernehmt ihr das. Du bekommst einen Impuls, ich bekomme einen Impuls. Ich gehe in die Stille und bekomme einen Impuls oder ich bin sonst wo und bekomme einen Impuls. Ist egal, weil Gott lebt in mir und er kann zu jeder Zeit zu mir sprechen, wenn ich innerlich offen bin. Und so beginnt es eigentlich bei mir am meisten, dass ich ein Drängen spüre. Okay, es gibt unterschiedliche Dinge. Manchmal spüre ich einfach nur ein Drängen und ich weiß noch gar nichts inhaltlich. Und dann sehe ich entweder einen Menschen oder eine Situation und dann gehe ich dahin und fange an, meinen Mund aufzumachen. Und so erlebe ich es ganz oft, dass ich die Werke Gottes durch erste Impulse und Drängen erlebe. Und ich schreibe dann, im heutigen Zeitalter schreibt man eben Nachrichten auch teilweise. Und ich habe so viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, genau jetzt, genau diese Worte, was ist hier los? Ja? Und ich sage, das ist ein Beispiel für ein Werk Gottes. Zuletzt Hannah. Ja? Das heißt also, ich spüre einen Impuls, ich spüre ein Drängen und jetzt bin ich gefragt. Und das bedeutet, sich einbeziehen lassen in die Werke ist ein spannendes Thema. Gott setzt ganz viele Impulse in unserem Leben und nach diesem Impuls bist du gefragt. Das ist der erste Kampf, der stattfindet. Werde ich diesem Impuls folgen oder gehe ich nach Hause? Werde ich diesem Impuls folgen oder bin ich zu bequem? Werde ich diesem Impuls folgen oder habe ich Angst? Das ist die direkt nächste Frage. Und Gott sagt uns, habt keinen Stress, ihr Lieben. Spürt keinen Druck, ihr Lieben, sondern wisst, der Ursprung ist Gnade. Dass du überhaupt mich hören kannst, ist Gnade. Dass ich dir überhaupt einen Impuls gebe, ist Gnade. Es ist ein Privileg, diesem Impuls zu folgen. Und so verändern wir unser Denken. Wenn Gott dir einen Impuls gibt, dann ist das falsche Denken Druck, Angst, Erwartungsdruck, Stress, Unbequemlichkeit, das ist falsch. Wer einen Impuls von Gott bekommt, der nächste Gedanke und das Gefühl ist, was für ein Privileg, dass Gott zu mir spricht. Zieht euch das mal rein. Wenn Gott einen Impuls schenkt, dann darfst du voller Dankbarkeit wissen, Gott bezieht mich mit ein. Ist das nicht wunderbar? Und das nächste, was darauf folgt, ist das zu tun, was da im Impuls war. Du wirst niemals drauf kommen, ob das jetzt von Gott war oder nicht, wenn du diesen Impuls nicht umsetzt. Und da stecken auch ganz viele, richtig? Das erste ist die erste Reaktion auf den Impuls Gottes. Und das zweite ist, dem wirklich danach zu gehen. Und ganz viele Menschen scheitern auch hier, weil sie wissen sogar, hey, es ist von Gott. Aber ich gehe dem einfach nicht nach. Ich rufe die Person nicht an. Ich gehe nicht auf die Person zu. Oder ich setze das nicht um. Und auch hier stecken einfach falsche Gottesbilder dahinter. Lass uns die heute befreien. Gute Werke werden wir schließlich nur dann tun, wenn wir erstens die Gnade verstanden haben, zweitens wiedergeboren sind und drittens dem dann auch folgen, was da kommt, weil wir wissen, es ist ein Privileg und kein Druck. Es ist ein Privileg und keine aufgesetzte Erwartung. Es ist ein Privileg, Botschafter und Täter des Wortes Gottes zu sein. Amen. Dadurch kommt so viel auf unsere Erde, was im Himmel ist. So folgen wir diesen Impulsen, folge diesen Träumen, folge diesen Werken. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir miteinander zusammenbringen, wie erlebe ich diese Werke Gottes? Was sind das für Sachen? Wie kann ich die beschreiben und wie kann ich die erkennen? Und jetzt seid ihr gefragt. Und bis jemand kommt, muss ich halt noch weiter irgendwas reden, aber seid bereit, teilt das, weil wir müssen und wollen wissen, komm ruhig, wie ist das gemeint, wie lebe ich das praktisch und was sind das für Beispiele?
Ja, bei mir ist das eigentlich vor allem mein Beruf, der Berufung ist, und ich bin mit 18 in der 12. Klasse damals vom Gymnasium abgegangen, weil ich krank war. Und ich war dann 2 Jahre lang krank und wollte in der Zeit schon soziale Arbeit studieren. Ja, dazu ist es dann erst vor 3 Jahren gekommen und ich habe das letztes Jahr im November, Ende November, mein Studium abgeschlossen nach 3 Jahren. Und die ganzen Jahre dazwischen waren ziemlich viele. Ich werde jetzt 47 nächste Woche. Das sind ja... Ja, echt, das kann man schon fast nicht mehr rechnen. Ne? Oh Gott, das will 29 Jahre, die da haben verstreichen müssen. Und trotzdem war dieser Impuls immer da, dass ich soziale Arbeit studieren wollte. Und es war nie leicht, an dieses Studium zu kommen, weil damals war auch schon, was mich dann auch daran gehindert hat, etwas anderes zu machen, war, dass ich eben bei der Berufsberatung war, also eben auch in dieser Phase, wo ich krank war. Und die auch gesagt haben, naja, das ist jetzt irgendwie zu anstrengend vielleicht und machen sie vielleicht doch irgendwie was in der Ausbildung und so. Und ich hatte null Impuls, was anderes zu tun, überhaupt gar keinen Impuls, was anderes zu tun und habe dementsprechend auch nichts anderes getan. Studieren ging aber irgendwie auch nicht damals. Und ich habe dann in der Zwischenzeit 6 Kinder bekommen. Ich habe dann immer trotzdem irgendwie mich sozial engagiert. Ich habe immer irgendwo in Schulen mitgearbeitet, in Kindergärten mitgearbeitet. Ich habe dort gejobbt, aber auch ehrenamtlich gearbeitet. Also ich habe nie etwas anderes getan als soziale Arbeit im schulischen Umfeld. Das war für mich auch klar. Und jetzt arbeite ich seit eben auch schon während des Studiums in einer Schule, aber eben während des Studiums eben nicht als Sozialarbeiterin. Und dort, wo ich jetzt bin, werde ich wahrscheinlich auch nicht aus dieser Nummer rauskommen, nur diesen Teil zu machen, den ich bis jetzt gemacht habe. Den habe ich gut gemacht, ich habe dort einen festen Job und alles. Und vor Weihnachten schon und eigentlich schon das ganze letzte Halbjahr habe ich gemerkt, nee, ich bleibe, das geht einfach nicht. Ich lebe da keine 3% von dem, was ich eigentlich in die Welt bringen will, was eigentlich meine Kraft ist, mein Potenzial ist. Und am 22. Dezember habe ich gedacht, nee, jetzt langt es irgendwie, dieses Hin und Her. Ja, ist alles schön und gut, ich habe einen festen Job, ich bin fest angestellt, keine Probezeit und nichts. Ich verdiene auch gut für die Zeit, die ich da arbeite. Und trotzdem, ich habe mein Studium fertig. Wofür habe ich das gemacht? Doch nicht dafür. Wofür habe ich diese wirklich Vielfachbelastung? Viele haben es mitbekommen, das letzte Halbjahr, also eigentlich im ganzen Sommer über ging es mir zum Teil richtig dreckig, weil ich so erschöpft war. Ich war so jenseits von Gut und Böse, was irgendwie noch machbar war. Meine Familie hat drunter gelitten, mein Mann, meine Kinder. Und ich habe nur noch gedacht, ich will es nur noch fertig haben. Ich will es nur noch fertig haben. Und ich habe es wirklich gut zu Ende gebracht. Und jetzt sage ich, wofür habe ich das alles auf mich genommen? Dass ich jetzt genau das Gleiche weitermache wie vorher. Dass ich genau immer nur alles mache, wo gerade eine Lücke ist, wo gerade einer was braucht. Anstatt in meine Kraft zu gehen, in meinen Weg zu gehen. Und dann habe ich einfach nur nach einer Stelle geschaut und habe eine Schulsozialarbeiterstelle gefunden. Und ich habe nächste Woche ein Vorstellungsgespräch für diese Stelle. Und ich weiß, ich habe auch das Gefühl, dass das was wird. Also ich habe irgendwie gar keine Zweifel im Moment, dass das was wird, dass das mein Platz ist, wo ich hingehe und wo ich auch wirklich das in die Welt bringen kann, was Gott will. Also wo ich mein Potenzial leben kann, wo ich nicht die ganze Zeit fragen muss, ob ich das jetzt hier auch noch einbringen darf. Also wo ich einfach in meine Kraft kann. Genau, und ich glaube, dass das was ist, Gott war immer in mir, immer da, hat mir immer den Weg gewiesen und ich habe mich manchmal abbringen lassen von Menschen, die es irgendwie gut mit mir gemeint haben, aber eigentlich nicht wussten, was mein Weg ist. Weil letztendlich hat es die ganzen 29 Jahre nichts an meinem Weg verändert. Es hat es nur nach hinten geschoben. Und es war, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es mit 6 Kindern weniger anstrengend war, als es damals gewesen wäre mit knapp 20, wo ich noch keine Kinder hatte. Und daher kann ich nur sagen, drauf hören hilft auf jeden Fall.
Vielen Dank. Das heißt also auch einem Impuls gefolgt, der über viele Jahre und Jahrzehnte auch gegangen ist. Richtig? Wenn der Impuls mal fehlt, dann gerne 6 Kinder bekommen. Scheint möglich zu sein. Ja. Genau, vielleicht könnt ihr kurz und knapp, wie ihr dieses Werk hört, kommt, bleib ruhig hier, und wie ihr dieses Werk beschreibt und wie ihr das dann auch erlebt habt, dass wir das nochmal auf den Punkt bringen.
Weiß nicht, ob meins passt. Mir geht es eigentlich so, wenn ich Berufung höre, dann mache ich nicht einen Impuls da und einen Impuls da. Ist auch nicht so meine Stärke, so Impulse zu empfangen. Mir ist eher so, weil ich schon lang Christ bin, dass ich gesagt habe, ich habe mal einen Satz gelesen, deine Berufung ist dort, wo deine größte Leidenschaft auf eine große Not trifft. Und dass ich so in mich höre, für was habe ich Leidenschaft, für was brennt mein Herz? Und ich habe jetzt auch auf Konferenzensatz mitgenommen, wo es heißt, prüf dich, und das heißt im Hebräischen irgendwie, wenn jemand was an dich heranträgt, viele Leute haben Erwartungen an jemand oder auch an mich auch im Laufe der Jahre gehabt, und dann hätte ich gesagt, dann sagst du nicht, ich habe keine Zeit oder das macht nicht, sondern irgendwie heißt es im Hebräischen, dafür ist mir keine Zeit gegeben oder dafür ist mir kein Talent gegeben. Und ich finde es halt wichtig, dass ich sage, wo ich Leidenschaft habe, da bin ich effektiv. Wo ich aber was mache, was die anderen von mir erwarten, so bin ich auch ein Typ, vieles wird gebraucht, dann mache ich es einfach und so. Aber ich glaube, da dürfen wir auch mal Nein sagen, weil man dort dienen soll, wo Gott Leidenschaft und Berufung hingelegt hat. Das ist jetzt nichts mit Impuls, aber so habe es ich in meinem. Und noch, was ich auch jetzt selber erfahren habe und auch gelesen, gelehrt habe, wie Mose zum Beispiel, man möchte es ja nicht erst aus der eigenen Kraft, aus Pflicht, aus dem eigenen Geltungsdrang machen, aber wenn dann Gott einmal uns zerbricht und demütigt, dass es dann scheiße läuft irgendwie, dann glaube ich, sind wir richtig bereit. Also oft geht dieser Berufung finde ein richtiger Zerbruch, dass man sagt, nee, das kann ich gar nicht mehr. Aber erst dann kann Gott dich gebrauchen, wenn du es nicht mehr aus eigenem Geltungsdrang oder Fleisch machst.
Ja, das ist nochmal gut. Kommt ruhig nach vorne. Das heißt, Impuls ist ja nur eine Art, ein Werk Gottes zu empfangen. Es gibt aber viele verschiedene Arten, Werke Gottes in seinem Leben zu erkennen und zu bemerken. Und genau die wollen wir jetzt gerade ermitteln.
Also ich habe gerade einen Impuls, eine Bibelstelle bekommen. Und vorweg einfach möchte ich sagen, dass ich, seit ich neu geboren bin, erkannt habe, dass einfach ganz viele Reaktionen in meinem Leben mit Stolz zu tun haben, hatten, immer noch haben auch. Und das war so das Erste für mich, meinen Stolz abzulegen. Und das, da habe ich für mich eine Strategie entwickelt, wo ich dann merke, also jetzt so aus der Rebellion raus würde ich jetzt gern reagieren, aber das ist mein Menschsein. Also das mache ich jetzt erstmal nicht mehr, sondern bleib ruhig, bleib stille, geh in die Stille, frage Gott, ist es jetzt das, soll ich so reagieren oder wie willst du, dass ich reagiere oder willst du überhaupt, dass ich reagiere? Und zusammenfassend eigentlich meinen Stolz ablegen, in die Stille gehen, bis ich merke, jetzt ist Frieden da, jetzt ist Ruhe da, jetzt habe ich eine Antwort oder ich habe auch keine Antwort und ich muss auch nicht immer eine Antwort haben. Und vorher kam mir jetzt, wo du das so gepredigt hast, wir sind neugeboren, den Vers Kolosser 3, 12 und folgende. Lese ich einfach, damit ich nicht selber zu viele Worte mache, weil es hier genau treffend steht. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Also das bist du jetzt auserwählt, heilig und geliebt. herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also der Herr vergibt mir einfach jede Reaktion menschlich gesehen und deshalb Milde, Langmut, Demut, Freundlichkeit, Liebe dem anderen gegenüberbringen. Das ist so meins, wo ich täglich drin übe. Und dann eben der 15er Vers: Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das ist so meins.
Okay, wer aufgepasst hat, haben jetzt schon drei Werke quasi beschrieben. Einmal durch einen Impuls und Drängen kann ein Werk Gottes quasi empfangen werden. Zweitens, wenn Leidenschaft und Not aufeinander trifft, ist genauso ein Werk Gottes möglich. Und das dritte war, einfach die erste Reaktion in die Stille zu gehen und mit seinem Wort sich abzugleichen. Das war im Prinzip das. Das heißt, wir stoßen auf Werke Gottes, indem wir als erster Schritt mal in die Stille gehen auch und mit seinem Wort uns auseinandersetzen, und von daraus entspringt dann wieder ein weiteres To-Do und Werk. Wer schlau ist, merkt sich das oder schreibt das mit. Vielen Dank.
Ja, ich hatte im vergangenen Jahr auch so ein ganz starkes, einmal eine Not, was unsere Zeit ist, wo es hingeht, ein Stück weit so eine Ohnmacht, eine Hilflosigkeit, und gleichzeitig, Herr, das kann es nicht sein, also was ist deine Antwort? Und dann hat sich immer mehr herausgestellt, auch jetzt auf einem Miteinander so ein Seminar anzubieten, ja, wie kann ich in dieser Zeit mit Gottes Hilfe wirklich überwinden, mit Gottes Hilfe Impulse geben. Und das ist das, was jetzt auch ganz stark in der Predigt war, seine Berufung erkennen und da ganz konkret reingehen. Und da startet jetzt am Donnerstag das Seminar Geboren für eine Zeit wie diese, wo wir anhand von der Buch Esther in der Regel so drei Schritte durchgehen wollen. Einmal so von der Bibel her, was sagt uns die Bibel, was wir für eine Identität haben. Aber dann auch zu sehen, in welcher Zeit stehen wir eigentlich und wie kann es jetzt ganz konkret für mein Umfeld, wo kann ich da dieses Leben? Und da wollen wir uns gegenseitig helfen. Also es ist nicht in erster Linie nur Bibelarbeit, sondern wirklich so das Persönliche. Wie kann jeder seine Berufung da erkennen, dass wir uns da gegenseitig helfen. Und da liegen auf dem Billardtisch und am Ausgang nochmal die Einladungen, die grünen, wer es noch nicht per E-Mail oder sonst wie bekommen hat. Jetzt am Donnerstag ist mehr so ein, wie soll ich sagen, so ein Einstiegsabend, wo jeder auch mal sozusagen schnuppern kann, ist das was für mich? Und dann wäre es gut, sich einfach anzumelden und dann diese weitere 5 Abende teilzunehmen. Und ich glaube, dass uns das da wirklich hilft, in unserer Zeit mit so großen Herausforderungen den Stand einzunehmen. Also bei mir war es einfach so ein inneres Getriebensein, ein inneres Feuer, wo ich in mir hatte. Ich will und muss das auch mit anderen teilen, um da, ja, dass wir auch gemeinsam auf diesem Weg weiterkommen.
Vielen Dank. Also sehen wir auch hier, es beginnt von innen, ein Feuer, ein Brennen für etwas. Und wenn es auf Gottes Gnade gegründet ist, findet es ein Werk. Und das ist jetzt dieser Kurs in dem Falle. Okay, war noch irgendeiner hier gewesen? Ansonsten bringen wir es zum Ende.
Jo, ich habe ein ganz starkes Herzklopfen empfunden. Und das heißt dann immer, Gott sagt zu mir, geh nach vorne, sprich, tu was. Jo, bei mir ist es jetzt so, dass ich mag keine Konflikte. Und da habe ich mit Gott schon oft drüber gesprochen, wenn ein Konflikt in mein Leben kommt, am liebsten würde ich wegrennen oder mich verkriechen. Oder ja, und Gott hat zu mir gesagt, stell dich, du stellst dich diesem Konflikt. Ja gut, habe ich gesagt, dann gib mir Möglichkeiten zum Üben. Und das war jetzt, er hat das wörtlich genommen. Also in der vergangenen Woche hat mir Gott Menschen an die Seite oder halt ins Leben geschickt, die mich regelrecht angreifen. mich richtig herausfordern. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich mich stellen. Aber ich muss mich ja nicht allein stellen. Ich bin ja nicht allein. Ich habe ja Christus in mir. Und dann sage ich dann, ja, wie soll ich reagieren? Ich möchte nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern ja, wie soll ich reagieren? Und Gott schenkt mir Weisheit und ich stelle mich jetzt. Und das ist gerade so eine Übung für mich, aber sie ist gut.
Vielen Dank für dieses Teil. Ganz kurz noch dazu. Im Prinzip hast du ja auch mehrere Sachen drin. Im Prinzip, du hast deine Not erkannt. Du hast Gott ein gefährliches Gebet zugesprochen. Du hast ein Übungsfeld herbeigebeten. Und seht ihr das alles in Kombination? Gute Werke zu tun braucht also all das ein Erkennen. Es startet wieder von innen. Dann ein mutiges Beten. Und das erwirkt auch wieder ein weiteres Werk. Und diese weiteren Werke sind jetzt Übungsfelder. Und aus diesen Übungsfeldern können wieder gute Werke entstehen, indem du lernst, jetzt mit Konflikten auf eine gute Art und Weise umzugehen, um schließlich dann mal in einem halben Jahr oder so auf göttliche Art mit Konflikten umzugehen. Und dann hast du ein göttliches Werk der Konfliktlösung quasi vollbracht. Und wenn ihr das alles dem folgen könnt, startet es immer von innen und es beginnt dann ein weiteres Werk zur Folge und schließlich kommt dann in Gottes Namen ein gutes Werk heraus. Bitte schön. Letzter Beitrag und dann zum Sonntagsbraten.
Ja, genau. Also ich möchte nur kurz sagen, wenn ich zur Arbeit fahre, das ist in Freiburg mit Zug oder Auto, also ich arbeite in einem stationären Hospiz, dann habe ich mehr oder weniger den Impuls in mir, Gott, leite du die Begegnungen und leite du mein Handeln und Tun. Und es ist auch so eine innere Haltung, die, das wollte ich noch erzählen, also das ist gar nicht so kompliziert. Es ist einfach so ein inneres, eine Haltung irgendwie auch. Und nicht immer nur, ich muss jetzt das und das beten, sondern so ein inneres Herz, dass ich das haben will, dass das passiert, was er vorbereitet hat. Und jetzt neulich so als kleines Beispiel, ein bisschen unpassend für die Situation, aber als Beispiel, ich habe eine Frau begleitet, 1961 geboren, eine akademische Biologin, also eine sehr kluge Frau, die sich viel Gedanken gemacht hat über das Leben nach dem Tod und hat sich damit beschäftigt. Wir haben spirituelle Gespräche geführt, also auch nicht nur mit mir, mit anderen Leuten hat sie darüber geredet und ich durfte in Anführungsstrichen dabei sein, als sie dann ihren letzten Tag erlebt hat. Und die ist so bewusst gestorben, wie selten jemand, und hat so bewusst mich daran teilnehmen lassen. Das war schon sehr bewegend, wenn ich noch dran denke. Und dann hatte ich diesen Impuls, darum sage ich es auch, Gott ist für sie da, nur dieser Satz. Weil mehr war im Vorfeld nicht möglich, also über ihre geistige Haltung oder ihre spirituelle Haltung. Ich habe vorher schon versucht, ein bisschen mehr noch reinzugeben, das ging nicht, aber dann, als sie dann am Sterben war, und normal, viele Leute sterben nicht so bewusst, sie starb sehr bewusst, konnte ich ihr das sagen, da musste ich mich auch ein Stückchen weiß nochmal diesem Impuls nachgeben, so, jetzt sagst du es, weil sie war am Sterben, also es war auch viel anderes zu tun und zu sein und zu machen oder halt bei ihr zu sein und sie zu halten und so, und ich bin nachher da, das, was der Matze sagt, Gott gibt einem auch immer zurück, das hast du ja auch so gesagt, genau das habe ich erlebt, das war so ein Erfüllt, ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert hat, sie hat nichts verneint, sie hat auch nichts irgendwie abgenickt oder so, sie hat es einfach gehört und ich bin aber derart erfüllt heim, dass ich diese Frau noch begleiten konnte und die eineinhalb Stunden später oder so, als ich meinen Dienst beendet hatte, ist sie dann auch gestorben und also das war ein Geben und Nehmen vom Herrn, so war richtig ganz toll. Und dann, wenn es eine Berufung ist, dann geht es auch leicht.
So, lasst uns nochmal aufstehen. Vielleicht abschließend noch dazu sagen, wer in Gottes Werken lebt, der hat an etwas teil, was wirklich Frucht bringt und auch in Ewigkeit. Und wer lernt, in Gottes Werken zu leben, der arbeitet an Dingen, die wirklich Sinn machen. Und ich wage mal zu behaupten, der kommt nicht in ein Burnout, auch wenn es da sicherlich viele Gründe gibt, aber wer ständig an den Werken Gottes arbeitet, kann eigentlich nicht ausbrennen, weil er an etwas beteiligt ist, was erst durch dich durchgeht und dann an den anderen und wieder zu dir zurückkommt. Das ist die Gnade, sie ist einfach unaufhörlich. So möchte ich euch segnen und wir möchten ganz bewusst den Schluss mit dem Segen Gottes setzen. Und wir wissen aus der Bibel, Epheser 1, dass wir jetzt schon gesegnet sind mit allem himmlischen Segen durch Christus. Und deswegen nehmen wir in Anspruch den Segen des Lebens, wir nehmen in Anspruch den Segen der Heilung, den Segen der Wiederherstellung, den Segen der Berufung Gottes. Wir nehmen in Anspruch den Segen der Bewahrung und der Versorgung Gottes. In Jesu Namen. Amen.